Also ich würde sogar behaupten, ich bin ein besserer Ex-Freund als Freund. Wenn ich was geschafft habe in meinem Leben, dann, dass ich zwei ganz tolle, funktionierende Patchwork-Familien habe, wo ich glaube, dass den Kindern durch die Trennung nichts abgegangen ist.
Oliver Wnuk ist ein zufriedener Patchwork-Papa, ein guter Ex-Freund, aber auch ein Suchender in Sachen Liebe. Die bedingungslose Liebe soll es dann sein. Bereit dafür ist er wohl, nachdem er in den letzten Jahren das Alleinsein wieder lernen musste. Ist ihm gelungen und er erzählt sehr charmant davon in seinem Buch, auf der Bühne und auch bei mir im Promi-Talk. Oliver Wnuk, der Ulf aus Stromberg, der Kommissar Feldmann aus Nord-Nord-Mord. Er ist ein Mensch, der sich unheimlich viele Gedanken macht. Und deshalb war unser Gespräch auch keines, das an der Oberfläche rumgedümpelt ist. Ich wünsche gute Unterhaltung mit dem Promi-Talk und Oliver Wnuk.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Oliver Wnuk ist mein Gast. Oliver, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe heute Morgen was geguckt in der Mediathek und hast du einen wunderbaren Satz gesagt, nämlich, ich mache Sport nur für Geld. Hat mir sehr gut gefallen. Das war eine Doku über deine Krimireihe Nord-Nord-Mord. Mhm. Und da musstest du im Meer, im kalten Meer, sehr sportlich agieren.
Aber wie sah ich aus dabei?
Super.
Na eben.
Ja eben. Nämlich sportlich. Mhm. Und deshalb die Frage, das stimmt doch nicht, dass du Sport nur für Geld machst. Oder hast du potente Geldgeber im Hintergrund?
Nee, ich mache tatsächlich nur Sport, wenn ich dafür bezahlt werde. Ich kann mit Sport an sich nichts anfangen. Mhm. Also ich merke jetzt den körperlichen Verfall natürlich von Jahr zu Jahr. Und auch der Arzt sagt vielleicht, das wäre jetzt schon auch zuträglich irgendwie. Und man merkt ja dann auch, dass die Schwerkraft tut sein Gutes. Ne? Also was ich früher in den Backen hatte, das fällt jetzt sozusagen in den Bauchbereich. Man sieht es nicht so. Aber ich mit Sport, ich weiß, ich habe es noch nicht so entdeckt. Ja. Vielleicht, wenn mich jemand in meinem näheren Umkreis aktivieren würde oder motivieren würde, dann könnte ich es mir vorstellen, aber ansonsten.
Du bist doch aber ein Mensch, der sehr auf seine Gesundheit achtet. Beziehungsweise auch sich Sorgen macht.
Das stimmt, ich mache mir Sorgen, aber das ist ja das Paradoxe an meinem Geist, dass ich zwar einerseits zum Hypochondertum also da irgendwie in die Richtung gehe, aber dann doch, ich war Kettenraucher, ich trinke auch mal gern ein Glas Wein und habe jetzt auch gerade hier in dieser leckeren SWR-Kantine eine rote Wurst gegessen. Aber ich springe 2 Stunden auf der Bühne rum und das ist mein Sport sozusagen.
Das machst du gerade, du bist gerade mit einer Leseshow unterwegs. Genau. Ist das der richtige Begriff?
Ja, es ist schwierig. Also mittlerweile ist es mehr Show als Lesung. Also ich habe halt einen Zettel in der Hand, weil ich langweile mich selbst so schnell auf der Bühne. Und da ich ja allein auf der Bühne bin 2 Stunden, kann ich auch entscheiden, was ich da mache. Das Ding heißt Wnuk denkt laut und liest was vor. Ich bin, glaube ich, in 60 Städten dieses Jahr noch. Mhm. Und ich will nicht machen, bis ich umfalle. Ja. Das ist so mein Plan B sozusagen, falls es mit der Fernsehkarriere nicht mehr funktioniert, dass ich auf der Bühne meine Sachen vorlese, spiele, da agiere. Leseshow, weiß ich nicht. Ist eher eine Show.
Ja. Und Grundlage sind aber die Geschichten, die du jetzt in einem Buch auch zusammengefasst hast. Besser wird's nicht, heißt. Da lernt man dich ein bisschen kennen. Zum Beispiel den Hypochonder habe ich da jetzt einfach mal rausgenommen. Stimmt dann schon, oder? Also das, was du über dich schreibst, ist dann auch so oder ist das eine Kunstfigur?
Also es ist ja nicht mein erstes Buch, sondern mein 7. Und ich glaube, dass das tatsächlich das ist, wo ich am meisten die Hosen runterlasse, ob man will oder nicht. Mhm. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich die Hosen runterlasse. Aber es ist, also manche Sachen sind natürlich ein bisschen kabarettistischer angelegt als andere. Ja. Und das merkt man dann beim Lesen.
Ich habe es gelesen. Es sind Geschichten, die einen richtig reinziehen und vor allem ziehen sie einen immer weiter. Also wenn man am Ende einer Geschichte angekommen ist, dann möchte man weiterlesen. Das vielleicht schon mal als Kompliment an dich, dass du es schaffst, dass man tatsächlich drin bleibt und dir weiter folgen möchte. Aber schon die erste Geschichte, da habe ich wirklich schallend lachen müssen, ist überschrieben mit Liebe, ne? Die erste Geschichte. Und du beschreibst, wie du an einem kalten Tag rausgehst an den Briefkasten, glaube ich nur Flipflops, Bademantel oder zumindest leicht bekleidet und einen Brief rausfischen möchtest aus dem Briefkasten. Rein geht die Hand sehr gut, nur nicht mehr raus. tatsächlich passiert?
Ja, ich hing da fest, ja.
Und was waren deine Gedanken, als du da dann standest?
Ja, dass ich, wenn ich irgendwie als Single oder als Alleinlebender auf dem oberbayerischen Land, wo ich letztes Jahr hingezogen bin, ohne Nachbarn, ohne alles, also wenn ich da einen Herzinfarkt kriege, dann ist keine Chance auf Rettung. Also vielleicht, wenn ich Nachbarn hätte, wenn ich nach 3 Wochen durch die Decke suppe, aber habe ich ja nicht, dann würde man vielleicht mich finden, aber sonst ist es tatsächlich schwierig. Und da habe ich mir überlegt, will man eigentlich, wenn man so, bin ja gerade 50 geworden, will man dann eigentlich noch eine neue Liebe finden oder eigentlich schon eher eine Pflegekraft? Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich so, dass Leute auf mich zukommen, die sich gerade nach vielen Jahrzehnten oder so geschieden haben und wenn dann irgendwie auf der, also wenn es dann nicht mehr um den Fortpflanzungstrieb geht und wenn es dann nicht mehr darum geht, ja, die Sturm- und Drangphase vorbei ist. Und was geht's dann wirklich noch in der Liebe? Geht's nur darum, nach den eigenen Stimmungsbarometern und Hormonbarometern zu leben? Geht's darum, irgendwie Bedürfnisse zu stillen? Kann so Liebe wirklich entstehen? Geht's wirklich um den anderen? Mhm. Oder geht's nur darum, dass man nicht alleine alt, krank werden will? Mhm. Ich weiß es nicht.
Eine Antwort gefunden, du hast jetzt
ich die ganze Bandbreite. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mir schon wünschen, wenn sich noch jemand findet für mich, dann würde ich mir schon wünschen, dass es mir mehr um den oder diejenige geht, als um mich, um der bedingungslosen Liebe doch ein Stück näher zu kommen.
Mhm. Aber das ist doch möglich.
Es ist, ich würd behaupten, es ist wahnsinnig selten möglich. Mhm. Ich glaube kaum, dass es bedingungslose Liebe in Partnerschaften gibt, außer zu seinen Kindern das natürlich. Aber ja. In der Partnerschaft, ich glaube schon, dass wir da an sehr viele Bedingungen geknüpft sind. Also wie passt du in meinen Rahmen, den ich mir für dich vorstelle? Was musst du, ja, also und wenn mir dann irgendwas nicht passt oder so, dann klopfe ich das so lang breit oder ignoriere es, bis du in dieses Bild reinpasst. Aber sobald du mich enttäuscht hast, fremdgegangen bist, irgendwas gemacht hat, was meinem Bild von dir nicht entspricht, dann hasse ich dich ganz oft. Oder dann hast du mich enttäuscht und dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben und am besten hast du auch nichts mit meinen Kindern zu tun, weil die lieben mich eh viel mehr als dich. Mhm. Und du siehst ja auch, wie Partnerschaften, in meinem Fall zum Glück nicht, aber wie Partnerschaften auseinandergehen, wo aus riesiger Liebe innerhalb von kürzester Zeit Verachtung übrig bleibt. Und da frage ich halt, was war denn da die Grundlage vorher?
Bei dir ist es, glaube ich, besser, ne?
Bei mir ist es besser und wenn ich was kann, also ich würde sogar behaupten, ich bin ein besserer Ex-Freund als Freund bisher. Also wenn ich was geschafft hatte in meinem Leben, dann, dass ich 2 ganz tolle, funktionierende Patchwork-Familien habe, wo ich glaube, dass den Kindern durch die Trennung nichts abgegangen ist.
Mhm. Du warst 14 Jahre lang mit Yvonne Katterfeld zusammen. Das ist immer so der rosa Elefant in jedem Gespräch.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, nur hier.
Ja. Gerade. Nur hier?
Es glaube ich, gibt den rosa Elefanten, den hole ich dann vom Eis oder wird gar nicht mehr angesprochen.
Mhm. Ja. Du machst mich stolz.
Das weiß ich nicht. Mal gucken, wie es weitergeht, das Gespräch.
Einzige Bild. Aber du schreibst auch ganz schön, dass je nach Patchwork-Konstellation man eigentlich noch jemand braucht, der dann das Ganze organisiert.
Quasi. Ich schreibe, wenn ich eine neue Frau hätte, die auch eine Patchwork-Familie hätte, dann wäre es Zeit, sich gleichzeitig noch einen Mediator zu verlieben, damit der irgendwie die ganzen Termine klar kriegt.
Ja. Ich muss aber sagen, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht von deinem Bild, dass du sagst, die bedingungslose Liebe, ich gebe dir recht zu den Kindern, ist sie wirklich bedingungslos. Bei Partnerinnen und Partnern hat man Bilder, die man vom anderen hat. Der Gegenüber hat auch ein Bild. Und wenn die sich in Deckung bringen lassen, ist es vielleicht nicht die bedingungslose Liebe wie zu Kindern, aber da kann man doch eine wunderbare Zeit und eine wunderbare Basis dann haben, um zusammen zu leben oder sich zu lieben.
Ja, aber du schränkst es ja schon ein, in dem, was du gerade gesagt hast. Du sagst ja, dann hätte man eine wunderbare Zeit.
Ja. Nee, das die kann ja, darf
endlich sein.
Darf gerne bis zum Ende gehen. Bist du da pessimistischer? Höre ich so raus.
Nein, ich glaube einfach, dass es, wenn man das Thema Liebe tatsächlich wirklich ernsthaft angeht, ist es wirklich eine Lebensaufgabe. Also ich find's schon erstaunlich, wie Paare nach langer Beziehung sich, ich rede nicht von Menschen in meiner Umgebung, ne? Aber wenn das Paare, die sich trennen und dann nach relativ kurzer Zeit ein fast identisches Leben mit einer anderen Besetzung weiterführen, ohne Weiterentwicklung und den neuen Partner, die neue Lebensliebe, also bei einer Auswahl von, weiß nicht, 4 Milliarden Menschen, da findet die sich einfach beim Bäcker nebenan oder auf Arbeit oder so. Mhm. Das finde ich dann schon erstaunlich. Mhm. Aber ich will gar nicht, also ich bin jetzt nicht, will jetzt gar nicht als liebesfrustriert daherkommen, aber ich habe mir einfach sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Also was das bedeutet und was für Formen von Beziehungen es auch gibt. Und auch ich arbeite viel mit Jugendlichen zusammen. Aha. Und habe ja auch schon große Kinder. Und das ist ja auch interessant, wie sich das gewechselt hat. Also um was es da geht tatsächlich, wie Beziehung aufgeschlüsselt wird, auch bei anderen. Ne? Wir kommen aus dieser Generation, dass man sagt, wir sind gesellschaftlich schon in einem bestimmten Bild von Beziehung aufgewachsen, Vater, Mutter, Kind oder so. Und plötzlich werde ich so konfrontiert mit Pansexualität, Sapiosexualität, bla bla bla. Also niemand ist ja heutzutage nur noch heterosexuell oder homosexuell. Das ist ja, muss ja mindestens noch ein paar Attribute dazu haben.
Schönes Kapitel oder schöne Geschichte in deinem Buch, wo du mal uns ein paar Vokabeln näher bringst, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Was du alles bist sexuell, das weißt du ja gar nicht.
Weiß ich nicht.
Nee. Ist ja auch wurscht. Aber
ein paar Anregungen bekommen.
Uns ist es wurscht, weil wir sagen halt, wir lieben oder wir lieben nicht. Ja. Und heutzutage habe ich das Gefühl, es muss aber ganz viel auch gesellschaftlich einkategorisiert und gelabelt und etikettiert werden, damit wir wissen, wer gehört zu unserer Peer Group, wer nicht, gegen wen müssen wir kämpfen,
um sich abzugrenzen,
wo müssen wir uns abgrenzen und so. Und darum geht es, glaube ich, ganz viel heutzutage.
Du beschäftigst dich damit und dann hast du in Konstanz deine Eltern, die haben Goldene Hochzeit gefeiert, ich weiß nicht, letztes Jahr oder wann es war. Wie schaust du dann auf deren Beziehung? Machst du dir Gedanken, wie die es geschafft haben, bei sich zu bleiben?
Ja, bestimmt. Also ich möchte da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es ist, ich glaube, das sind natürlich die Beweggründe, warum man 1970 zusammenkam oder in den 70er Jahren zusammenkam und aus was für einer Generation man da kam, was für Eltern man hatte, welche Glaubenssätze man da mitbekommen hat. Was die Bedürfnisse waren, um aneinander festzuhalten. Mhm. Die unterscheiden sich natürlich damals Nachkriegsgeneration wahrscheinlich sehr zu den Millennien oder den Generation X oder so, ne? Als später. Da ging es um andere Dinge. Da ging es mehr um Sicherheit, da ging es mehr um gesellschaftliche Konventionen, mit denen wir heute zwar in einem sehr schnellen Tempo aufbrechen, und da vielleicht manchmal nicht hinterherkommen, wie das Männerbild heute zu sein hat, wie das Frauenbild, wie ein Anspruch an eine Beziehung gesetzt wird. Ne? Da kommen wir vielleicht manchmal nicht hinterher, weil alles so wahnsinnig schnell geht. Und ich glaube, so ein generativer Wandel durch diese Konfrontation und durch dieses Bombardierung von Medien, wie man wie sein hat im idealen Fall, das ist, glaube ich, eher, da hinken wir hinterher. Und da ging es damals, glaube ich, einfacher zu. Also ich glaube, dass goldene Hochzeiten damals, also die goldene Hochzeiten werden heute mehr gefeiert als in 50 Jahren.
Ja, du wirst keine mehr feiern.
Ich werde keine mehr feiern wahrscheinlich. Ja. Also wenn du mir wahrscheinlich auch wegen meinem wenigen Sport, meinem schlechten Lebenswandel weniger als 100 Jahre gibst, dann werde ich keine mehr feiern. Mhm.
Weil du jetzt ich habe deine Eltern in Konstanz angesprochen, natürlich müssen wir nicht deren Ehe besprechen, aber wir können besprechen vielleicht, was sie dir mitgegeben haben.
Oh Gott, ich habe schon Schiss gekriegt hier, als du gerade gesagt hast, du hast meine Eltern angesprochen.
Nein,
dachte ich, Gott, was kommt jetzt?
Um Gottes Willen, nein. Aber wir können vielleicht darüber sprechen, was sie dir mitgegeben haben oder was dich von dem, was sie dir mitgegeben haben, immer noch beschäftigt. Ja. Nämlich die damaligen Werte, die ich auch sehr gut kenne, nämlich Sicherheit, normal bleiben, sich nicht aus so einem gewissen Rahmen rausbewegen und vor allem auch die Finanzen immer im Griff haben. Ja. Ein Riesenthema natürlich für eine Generation, die Armut kennengelernt hat. Deine Eltern, glaube ich, sogar noch mehr. Dein Vater musste sehr früh finanzielle Verantwortung übernehmen, weil der Großvater früh gestorben ist. Deine Mutter hatte so eine Fluchtgeschichte von Spanien nach Frankreich, dann nach Süddeutschland. Auch da war es prekär. Und das haben sie dir, glaube ich, sehr mitgegeben, dass das ein ganz zentrales Thema ist, die Finanzen so klar zu haben.
Absolut, ja. Also Sicherheit, und zwar Sicherheit im monetären Sinne, war wichtig. Und das ist tatsächlich ein Glaubenssatz, an den ich heute immer noch festhalte, der fast schon mit Zwängen verbunden ist, dass ich schon sehr checke, wie ich aufgestellt bin finanziell, auch in diesem Beruf, gegen den sie anfangs, da hatten sie schon, mein Vater hat immer gesagt, das ist brotlose Kunst, was willst du da? Mhm. Und da hat er ja auch recht. Es ist tatsächlich eine brotlose Kunst, wenn man nicht die ganze Zeit ans Brot denkt, dass man damit jetzt ist es für mich ist es eine sehr brotvolle Kunst und schon auch dieses unsere, glaube ich, unsere gesamte Generation ist eher durch Liebe, durch Leistung. Mhm. Also wenn ich das auf der Bühne erzähle, ich bin durch Liebe und Leistung, also ich muss, man muss erst was schaffen, man muss erst ein akzeptiertes gesellschaftliches Mitglied werden, man muss irgendwas erreicht haben, damit man zählt. Mhm. Da nicken alle Leute im Publikum, ne? Also die verstehen schon, um was es geht, ne? Mhm. Wir mussten schon auch früher, glaube ich, früher gab es eher so U-Boot-Eltern, ne? Also die, was ich, man kam von der Schule heim, hat Hausaufgaben gemacht und dann wurde man ohne GPS-Tracker im Hintern irgendwie ohne Handy losgeschickt und keiner wusste, wo du warst, wenn du um 18 Uhr nicht da warst. Bei mir nicht, aber soll vorgekommen sein, hat man Satz heiße Ohren gekriegt. Mhm. Heute haben wir eher Helikoptereltern, die sagen zu den Kindern, hey, du bist, und das mache ich auch mit meinen, du bist super so, wie du bist. Mhm. Du musst nichts erreichen, du musst nichts machen. Du musst mir auch keine guten Noten nach Hause bringen. Ich fände es einfach schön, wenn du eine Leidenschaft entwickelst. Mhm. Und wenn du diese Leidenschaft irgendwann mal im besten Fall nahe deinem Potenzial zu deinem Beruf machst und die monetarisierst, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und du bleibst flexibel, ja. Alles Dinge, worauf im Schulsystem überhaupt nicht hingewiesen wird und überhaupt nicht so erzogen wird, aber das ist mein Anspruch. Und das ist der große Unterschied. Was besser ist, weiß ich am Schluss nicht, das werden uns in 30 Jahren die Therapeuten von unseren Kindern erzählen.
Das stimmt, ja. Zwei Dinge fallen mir dabei auf oder fallen mir dabei ein. Gehen wir nochmal zurück. Du schreibst im Buch März 1992, du sitzt am Esstisch, die Familie irgendwie beim Abendbrot oder beim Feschbar, wie ihr in Konstanz dann wahrscheinlich gesagt habt. Und du sagst so ganz leise in den Familientrubel hinein, ich will Schauspieler werden. Mhm. Passiert erstmal nichts und dann sag ich, ich will ernsthaft, ich will das beruflich machen. Und da gab es dann eine Reaktion. Wie fiel die aus? Was war die Reaktion darauf?
Es ist natürlich komprimiert in eine lustige Szene, aber war natürlich so, dass meine Eltern meiner Schwester und mir jetzt eher, was weiß ich, meine Schwester sollte entweder Krankenschwester oder Polizistin werden. Mhm. Und
was ist sie geworden, wenn ich das fragen darf?
Sie wollte auch Schauspielerin werden und ist dann ins Online-Marketing gegangen. Mhm. Und ich sollte halt auch irgendwie irgendwas Normales machen. Normal war sozusagen oben und unten abgekappt. Also zu den ganz oberen, Kerschowit, gell? Das ist da, wo es Geld ist und so. Mhm. Mein Vater war Geschäftsführer von einem Pressegrosso, also Grossist, also mit Zeitschriften und so. Ja. Und hatte eine super Stellung und wir haben auch hat sehr gut verdient und alles. Und trotzdem war halt wichtig, dass man halt ein geregeltes Einkommen hat, dass man halt wirklich was macht. Später, als ich dann auf der Akademie bei August Everding in München war und als ich dann ans Staatstheater kam und Geld verdient habe, erstmal im Fernsehen kam und zum ersten Mal auch im Südkurier stand bei uns und so, da war, seitdem sammelt er jeden Artikel und das sind meine treuesten Fans. Mhm. Aber am Anfang war es schon schwierig und ich würde sagen, fast schon ein gewaltvoller Kraftakt durch den Horizont der Normalität meiner Eltern durchzustoßen. Mhm. Ich mache denen aber überhaupt gar keinen Vorwurf, allein deswegen, weil ich glaube, jedes Elternteil hat eine bestimmte Vorstellung, was für jemanden gut, fürs Kind oder so das Beste sein könnte. Aber immer natürlich auch immer aus der eigenen Perspektive, immer aus der Perspektive, was sind denn meine Glaubenssätze, wie bin ich denn erzogen worden? Und zu kapieren, dass all das, was ich für richtig und vernünftig halte, für die nächste Generation überhaupt nicht wichtig sein muss, das ist tatsächlich sehr schwierig.
Aber ich denke eben, und das hast du gerade, die Motive der Eltern sind ja liebevoll oder besorgt. Mhm. Oder ne, sie machen es ja nicht, um die Kinder zu quälen.
Nicht. Nein, sondern ich gehe immer davon aus, dass Eltern immer, wenn sie geistig gesund sind, immer das tun, was das Beste ist, was sie in dem Moment tun können.
Ja. Ich will nur dein Bestes, ist ja so eigentlich dann.
Ja, natürlich kann es dann oft das Schlechteste sein, aber ich gehe erstmal davon aus, dass sie das auch tatsächlich so wollen.
Jetzt hast du gerade gesagt, es war so ein Kraftakt eigentlich, sich da dann zu lösen. Warum war diese Kraft in dir so stark? Man hätte ja auch sagen können, okay, komm, ich mach's wie die anderen Teenies auch, ich mach mal irgendwas bisschen Abgefahrenes und trink und rauch noch dazu und dann hab ich ein bisschen rebelliert und dann ist es mir aber auch zu anstrengend, mich da so brutal abzunabeln.
Ich glaube, es war tatsächlich so ein, also wir hatten so ein kleines Bötle am See, Rhein. Und wenn ich da mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet. Und wenn ich da sonntags mit ihm auf dem See bin, da hatte ich ihn auf diesen 2 Quadratmeter und da konnte er nicht weg. Mhm. Und da hatte ich ihn so einen Mittag. für mich. Und dann habe ich auch gerne geschlafen vorne und das war ein schönes Gefühl. Ich habe da auch ich habe drei Filme geschrieben, die ich in Konstanz gedreht habe. Auch da geht es auch viel um die Beziehung zwischen meinem Vater und mir und so.
Das Leben
und
ist kein Kindergarten, genau, da kann man sich in der Mediathek.
Genau, und da haben wir sogar diese Szene, habe ich geschrieben, wie ich da mit meinem Vater auf dem Boot sitze und so. Und dann, und erzähl dann auch, wie das schön das war, da einzuschlafen und zu wissen, er ist da. Und ich habe aber, wenn ich Otto nachgemacht habe oder wenn ich Witze erzählt habe, habe ich gemerkt, ich bekomme noch mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und zu sehen, und dann hat bei mir sich der Glaubenssatz entwickelt, wenn ich eben mehr mache, als ich bin, dann bekomme ich mehr Liebe. Was Quatsch, bestimmt Quatsch war, aber es war meine Wahrnehmung. Mhm. Ja, also meine Mutter, ich habe ihr das Buch auch gegeben, weil ich erzähle da viel über meine Eltern, habe ihr das zur Abnahme auch vorgelegt und habe gesagt, ist das okay, wenn ich das schreibe? Und dann hat sie gesagt, ja, so war es aber nicht. Ja? Ah. Also so ganz viele Dinge waren in ihrer Erinnerung nicht so.
Ja.
Aber das ist ja in der Erziehung egal. Weil in der Erziehung, das, was bei den Kindern bleibt, ist immer, das muss nicht die Realität gewesen sein, sondern das ist halt ein, wenn ich mit meiner Tochter heute spreche und dann sagt sie auch, hey, du hast das und das gesagt. Und ich sage, ja, das habe ich doch nie so gemeint. Mhm. Ja? Das war doch Spaß oder das war nie so gemeint. Mhm. Aber es kommt halt an, es geht ins System und es macht was. Mhm. Ja? Also du kannst das nicht kontrollieren. Und so ist es auch, teilweise sagt meine Mutter, das habe ich nicht gesagt. Ich sage, doch, das hast du gesagt oder es kam zumindest so an. Aber es ist ja auch egal, weil meine Realität ist meine Realität. Mhm. Ne? Also jetzt und genau, und da wollte ich mich halt einfach, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie vergrößern und hatte eigentlich so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Und ich dachte, ich muss irgendwie was Besonderes sein, um Liebe akquirieren zu können. Zudem kam noch, dass ich in der Schule eben relativ schnell gemerkt habe, dass ich die Mädels weder durch Sportlichkeit oder schulische Leistung oder irgendwas kriege, sondern durch Humor. Und hatte dann Glück, dass ich in die Theatergruppe kam und dann ging das eigentlich ganz schnell seinen Weg.
Okay. Also auf der Ebene verstehe ich es total, dass man sagt, meine Währung ist der Humor.
Ja, oder Überlebensstrategie auch. Ja, ne?
Auch das. Bei den Eltern ist es, wundert es mich schon ein bisschen, wenn die eigentlich sagen, Liebe durch Leistung, weil ja, es kommt sehr oft vor im Buch, da hätte ja diese Leistung auch eben darin bestehen können, dass man was ganz Bürgerliches macht, dass man quasi ihren Weg geht,
ja, das schloss um dann ich zu sagen. Aus.
Ja,
ja, weil es eben nicht besonders genug war, nicht herausstechend.
Mhm.
Ja, weil ich dadurch dachte, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss was anderes machen.
Aha. Ich glaube, du hast dann auch schon sehr früh in Konstanz mit professionellen Schauspielern sprechen können oder da Abende verbringen. Du bist da dann mit dem langen Mantel.
Ja, ja.
Und
ich so musste mich sehr verkleiden. Ich habe mich sehr als Schauspieler verkleidet, auch anfangs mit 15, 16, 17. Ja, ja. Um natürlich aber auch mich selber zu unterstützen, um mir das selber abzunehmen auch ein bisschen. Weil wahrscheinlich habe ich es mir selber nicht geklaut.
Und konntest mit denen dann Abende verbringen. Da wurde, glaube ich, viel getrunken, viel geraucht. Ja. Was haben die dir erzählt? Was haben die dich da ernst genommen in deinem Wunsch?
Ja,
oder?
Lustigerweise schon, ja. Also ja, komischerweise schon. Die haben schon gemerkt, irgendwie, da steckt was in dem und so. Und tatsächlich waren es auch diejenigen, denen ich Aufnahmebereitschaft und Berechtigung gegeben habe. Also ich wollte das Abitur abbrechen in der 12., wollte von der Schule und wollte Schauspieler werden. Und Schule, Eltern haben alle gesagt, mach's nicht. Aber die einzigen, die tatsächlich Einfluss auf mich hatten, waren dann die ein oder anderen älteren Kollegen am Theater Konstanz, die gesagt haben, nee, mach mal Abi.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gebraucht hätte, aber es ist
wahrscheinlich nicht, aber das waren die richtigen, die dir da gesagt haben.
Die hatten auf jeden Fall,
ne?
Ja, die hatten nämlich sehr viel Berechtigung.
Die hatten noch Zugriff.
Ja.
Mhm. Genau. Interessant. Und du bist dann Schauspielschule direkt genommen worden, hast in München dann da schon erfolgreich. Und was ich eine schöne Geschichte fand im Buch, du sprichst über einen sehr engen Freund von dir, den es hoffentlich so gibt.
Ja.
Herbert,
der
mit dir da so einen Weg gegangen ist, der auch Schauspieler werden wollte, der ist immer abgelehnt worden bei den Schauspielschulen. Mhm. Du bist dann geworden, was er werden wollte. Trotzdem hat eure Freundschaft da wohl gehalten mit allen Aufs und Abs. Gibt's Herbert auch jetzt noch für dich?
Ist der? Ja, Herbert ist einer meiner Agenten seit über 25 Jahren.
Okay, also er ist dann auf die Seite gegangen.
Ist dann auf die Seite
beratende Seite sozusagen. Das ist sehr schön, wie du das beschreibst, dass die Freundschaft eben, da gab es mal Funkstille und dann aber auch wieder intensiveres. Bist du ein guter Freund, hältst du Kontakt oder muss man dich immer mal wieder anklingeln?
Also es ist tatsächlich schwer, auch gerade zum Beispiel Geburtstag feiern, wird dann auch relativ, auch an meinen Abenden sage ich immer, ob die Leute vielleicht Zeit hätten am Geburtstag, weil ich habe schon sehr ausgesiebt. Es kam so in meinen 40ern, hat es angefangen, dass ich angefangen habe, so den ein oder anderen Umstand in der Freundschaft nicht mehr akzeptieren zu wollen. Ne? Mhm. Also wo ich mir das erste Mal so über Werte Gedanken gemacht habe. Irgendwie sind du läufst seit 20, 30 Jahren mit irgendwelchen Menschen durch dein Leben und merkst aber irgendwann, warte mal kurz, wenn ich dich treffe, dann stimmt irgendwas nicht. Also ich fühle mich irgendwie komisch. Was ist denn das, dieses komische Gefühl, was ich habe? Hörst du mir überhaupt zu oder geht es eigentlich nur darum, dass ich die ganze Zeit deine Geschichte bestätige? Mhm. Interessierst du dich wirklich für mich oder bin ich nur eine Tankstelle, die du anzapfst, wenn es dir mal nicht gut geht? Und dann zu merken, dass vielleicht die Werte nicht mehr zueinander passen und dass es dann besser wäre, miteinander Schluss zu machen. Mhm. Genauso wie in einer Liebesbeziehung.
Ja.
Und dann zu gucken, wer sind denn die Säulen, die einen, wie der Herbert zum Beispiel, genauso aufregen im Leben und die einen auch von 0 auf 100 in 3 Sekunden bringen, wo man denkt, Alter, ich will doch nur dein Bestes. Hör mir doch mal zu. Und von denen kann man sich nicht trennen, weil man da so verwoben ist und das sind die Säulen, die man hat im Leben. Und wenn man denkt, wenn die wegbricht, dann ist es richtig Land unter und eine Säule in meinem Leben ist eben Herbert. Und mit denen kann man mal, hält man, und dann gibt es aber wieder Momente, da hält man zueinander viel zu sehr aneinander fest.
Ja.
Und dann muss man sich halt auch wieder loslassen. Aber man weiß, der bleibt.
Ja. Ist interessant. Also du hast Freundschaften dann auch.
In letzter Zeit, ehrlich gesagt, ziemlich viele, ja.
Ja. Mhm. Wie haben die reagiert? Haben die gesagt, okay, das ist jetzt ist er dann doch der Star. Das sind Star-Allüren. Nee. Der ist jetzt so berühmt, der will uns nicht mehr haben.
Das waren schon sehr eindeutige Situationen, die nicht gingen, ja.
Okay.
Wo man dann einfach Grenzen ziehen muss. Aber auch so, ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich kann schwer mit, es sind auch Freundschaften auseinandergegangen, die sind einfach im Stillen auseinandergegangen. Mhm. Die sind dann nicht so erwachsen, wie ich sie beschreibe, auseinandergegangen mit einem offenen Gespräch, sondern die einfach verplätschern. Aber es ist auch okay, dann da nicht mehr nachzugehen. Und ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Weiß nicht, du bist ja 5 Jahre älter. Wie geht's dir mit Zeit?
Ja, ich spüre natürlich,
dass also ist Zeit für dich eine stärkere Währung geworden in den letzten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also A, in der Frage, wie verbringe ich sie ganz konkret und mit wem? Und natürlich auch, du hast da ja auch so ein schönes Bild mit so einem Maßband, ne? Wenn man mal die Jahre so abkappt, die man schon erlebt hat und das, was hinten raus vielleicht nicht mehr so toll ist und so, und was man durch Schlaf und auf dem Klo verbringt, dann hast du, glaube ich, netto, hast du noch 5 Jahre für dich. 5 tolle Jahre.
Vielen Dank, dass du dieses Buch so, so fleißig gelesen hast und wirklich toll. Ich finde, das ist eine Seltenheit, dass man so ein Gespräch führt, mit jemandem, der so gut vorbereitet ist.
Danke. Aber deshalb ist die Zeit natürlich, also mir geht es wie dir, dass ich habe es nicht so penibel ausgerechnet, aber ich merke das natürlich, dass das knapper wird und dass man da überlegt, wie verbringe ich die Zeit. Jetzt habe ich vergessen, wie wir da drauf gekommen sind.
Freundschaften, Zeit und
Freundschaften, genau. Trotzdem glaube ich, ist es das, was du manchmal gesagt hast, dass Freunde eben auch mal ihre Geschichte loswerden wollen oder einfach ein so, das muss man ja auch aushalten.
Darum also, geht's nicht. Ja. Es geht prinzipiell darum, spüre ich, dass wir gleiche Werte haben oder dieselben Werte haben. Sind wir im gleichen, haben wir den gleichen Maßstab so, ne?
Also. Ganz konkret geht es da dann um moralische, politische Werte oder um zwischenmenschliches?
Also, zum Beispiel, ich mache immer dazu, das kann ich wirklich empfehlen, ich mache immer eine Werteliste. Du kannst dir Werte aus dem Netz kann man sich so eine Werteliste rausholen, sind so 150 Werte. Da steht zum Beispiel drauf Liebe, Familienglück, Harmonie, Selbstbestimmung, Ehrgeiz, so, also Werte. Mhm. Und dann streichst du im Grunde genommen, was nicht zu dir passt. Du überlegst dir, wo sind die Situationen, wo ich innerhalb von Sekunden die Fassung verliere. Wo irgendjemand was sagt und ich entweder heule ich gleich oder ich werde super sauer. Das ist der Moment, wo dein Ego erwacht und so überreagiert, weil das Ego ums Überleben kämpft. Und das Ego kämpft immer dann ums Überleben, wenn die Hauptwerte angegriffen werden. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Frau streitest. Ja. Bringst du bitte den Müll runter? Nee, mache ich jetzt nicht. Und plötzlich passiert was und innerhalb von Sekunden stellt man die ganze Beziehung in Frage. Wegen Quatsch. Warum? Weil die Hauptwerte angegriffen wurden. Danach sagt man dann, Schatz, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wie konnten wir so miteinander reden?
Ich höre sowas immer oder lese es auch.
Bei dir ist es natürlich.
Aber mir ist sowas noch nie passiert.
Das ist sehr gut.
Die Banalität so weit führt. Klar kann man sich zoffen.
Weil du einen Partner hast, der mit dir wertekonform geht.
Ja.
Und dann streichst du das aus und dann machst du das. Und dann das ist auch nicht einfach, weil manchmal Werte zutage kommen, die nicht so sympathisch sind, wie Kontrolle oder so. Und dann hast du so 10, 15 Stück. Dann vergleichst du die gegeneinander.
Ja,
was ist dir wichtiger? Und dann hast du 5 Werte. Und bei mir, also einer meiner Hauptwerte, das wechselt auch immer wieder mal, ist Verbindung zum Beispiel. Verbindung, Ruhe, Kreativität, Wohlstand ist tatsächlich auch ein wichtiger Wert für mich. So, und wenn ich dann mit jemandem zusammen bin, also wenn ich jetzt sage, du bist mein, bist jetzt mein Freund.
Wir sind jetzt Freunde,
So, und was zahlst du auf meinen Wert Verbindung ein? Ja, wenn du nett bist. Machst du mich ruhig? Lässt du mich in meiner Kreativität, machst du irgendwas mit mir oder können wir kreativ miteinander sein? Wohlstand wahrscheinlich nicht. So. Und dann habe ich so, sage ich, 3 zu 2.
Ja.
Also passen wir irgendwie zusammen. So. Mhm. Und dann, wenn du eben genau weißt, was deine Werte sind, dann weißt du auch, warum du dich aufregst. Und wenn du weißt, warum du dich aufregst, dann weißt du auch, dass der andere vielleicht eben wertekonform mit dir ist oder eben nicht.
Ich finde es wahnsinnig interessant, nur komplett verkopft.
Nee, überhaupt
also
nicht. Es geht nicht um...
Aber weißt du, der Vorgang, du holst dir Werte, du schreibst Werte auf, du machst Listen und so. Ja. Da habe ich doch schon, also behaupte ich jetzt schon 5-mal mit dem Bauch entschieden, tut mir jemand gut.
Ja, aber dein Bauchgefühl ist manchmal auch Durchfall, ne? Also das ist, da kann man nicht drauf gehen. Also das ist dein Bauchgefühl... gibt deiner Befindlichkeit Raum.
Aha.
Und ich finde, was ich hier mache, oder was, wenn du eine Werteliste machst, gibst du deinen Emotionen einen Rahmen.
Ja.
Natürlich kann es verkopft sein, aber es ist wie ein Entscheidungshelfer für die Tasche. Du musst ja nicht danach gehen.
Nee, aber.
Aber du weißt in etwa, warum drehe ich denn jetzt gerade durch? Und wenn dann so eine Situation wieder kommt, wo du merkst, Alter, du hast gerade was gesagt, mir geht gerade so der Hals zu. Und ich weiß aber, okay, das ist jetzt des und deswegen, dann fällt es mir einfacher in die Gelassenheit und in die Balance zu kommen.
Hochinteressant. Würdest du das bei Liebesbeziehungen auch so machen?
Unbedingt sogar.
Ja? Ja. Du würdest draufschreiben, Attraktivität.
Das ist ja kein Wert. Attraktivität ist
für dich vielleicht schon.
Das ist kein Wert.
Ja, aber das kann doch, oder?
Ja,
nein?
Nee, aber.
Zu banal? Sorry, ich bin Anfänger. Ja. Ich würde schon sagen, dass auch körperliche Attraktivität eine Rolle spielen darf.
Ja.
Oder so.
Ich würde jetzt aber nicht durchdrehen und mein Ego würde jetzt nicht erwachen, wenn ein hässlicher Mensch daherkommt.
Nee, aber du würdest dich vielleicht nicht verlieben. Oder du würdest sagen, ich möchte keine Beziehung.
Das stimmt. Aber ich glaube, eine Beziehung, die nur auf Attraktivität gebaut wird, hat auch eine relativ kurze Halbwertszeit.
Absolut. Das wäre ja auch nur ein Baustein, Oliver. Also, klar.
Nein, ich finde gerade Beziehung im Alter, wenn es eben nicht mehr um die Sturm- und Drangphase oder die Familienphase geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, das wird halt alles nicht einfacher.
Ja.
Also umso achtsamer oder umso mehr du weißt, umso komplizierter kann es natürlich auch werden.
Mhm.
Weil das Auswahlverfahren dann ein bisschen reglementierter ist.
Mhm. Du könntest jetzt ja zum Beispiel, ganz banal, du könntest dich jetzt ja auch nicht auf eine Dating-Plattform begeben.
Habe ich einmal gemacht.
Aber da, wirklich?
Also warte mal, Moment.
Boah. Ist ja schwierig.
Vergessen wir wieder. Ich habe es natürlich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Die Bild-Zeitung hat nur geschrieben, dass sie mich da entdeckt haben auf einer Dating-Plattform. Ich war es nicht. Aber nee, das ist tatsächlich
warum
schwierig.
Warum zweifelst du daran? Also entweder du hast es gemacht oder hast es nicht gemacht?
Ja.
Oder gab es auch Zustände?
Ich habe mich dazu nicht geäußert. Aber ich war mal ganz kurz auf so einer Dating-Plattform angemeldet. Aus Recherchezwecken natürlich nur. Und da wurde ich dann relativ schnell entdeckt von der Bild-Zeitung. Und dann rief mich meine Mutter an und fragte, was ist dieses... Blablabla, bla, bla, der Name dieser Dating-Plattform. Und dann dachte ich, nee, das ist auch irgendwie Quatsch.
Ja.
Aber ich habe jetzt gelesen, auch tatsächlich aus Recherchezwecken, weil ich tatsächlich mich dort angemeldet habe, wegen eines Films, weil ich damals einen Film geschrieben habe, wo es um Liebe im Alter geht, in Würde altern und in Würde lieben. Und da geht es darum, dass meine Schwiegermutter, dass wir die bei einer Dating-Plattform anmelden.
Okay.
Und dann habe ich mich im Zuge dessen mal da angemeldet.
Ja, aber es ist ja tatsächlich eine Einschränkung. Man kennt dich aus Stromberg, man kennt dich aus Nord.
Immerhin 47% mittlerweile lernen sich über Dating-Plattformen kennen.
So, und der Weg ist dir eigentlich verschwunden.
Aber ehrlich gesagt finde ich es schon mal tatsächlich, wenn ich jemanden kennenlerne, und ich merke, da besteht irgendeiner Form Interesse und ich werde auf meinen Beruf angesprochen, ist mit das Abtörnendste, also was ich kenne.
Ja, aber ein bisschen unfair ist es auch, weil man natürlich dich auf deinen Beruf ansprechen möchte, weil es ist ja auch komisch, wenn man dann so verdruckst, man erkennt dich, man weiß und spricht es dann nicht an.
Ja.
Ist doch auch komisch.
Ja, aber wenn ich, also ich darf halt nicht merken, dass ich an Attraktivität gewinne dadurch.
Mhm.
Weil, also, die soll ja schon mich gut finden.
Ja,
mich
aber,
im Beruf.
Aber das bist du ja auch.
Ja.
Ich würde dich da ermuntern, zu wenig misstrauisch
ja,
zu sein.
Ja, aber du siehst ja, ich habe vielleicht noch ein paar andere Sachen zu bieten, außer meinem Beruf.
Natürlich. So. Ja, klar. Darum geht es ja letztlich. Aber nicht, dass man halt sofort das Falltor runterkrachen lässt, nur weil jemand sagt, ich hab dich gesehen in dem Film, gefällt mir gut. So.
Aber es klingt jetzt alles so ein bisschen bedürftig, als wäre ich so auf der Suche. Ich glaube, ich bin eher noch in der Phase, übrigens sehr lustig gerade, wenn du mit dem Arm gerutscht bist. Ja. Ich bin eher in der Phase, wo ich versuche noch erstmal mir selber ein guter Freund zu werden, bevor ich wieder das aussource.
Es geht auch viel um innere Balance und die Suche nach der inneren Balance. Oder dass du dir auch an Silvester immer wieder vornimmst. Jetzt habe ich die drei vergessen natürlich. Aber da geht es auch so um so eine Gelassenheit, Leichtigkeit. Gleichmut. Große Vorsätze. Bist du so auch ins Jahr 2026 gestartet? Also sind das auch wieder die Dinge, die dich da beschäftigen, weil du wirkst ruhig, du wirkst sehr reflektiert, machst dir viele Gedanken, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du irgendwie aus der Balance
doch, ich bin schon,
bist.
Ich bin nicht, ich bin definitiv nicht ausbalanciert, ich bin viel zu sehr in der Arbeit verhaftet oder im Schaffen, im Machen. Und
Liebe durch Leistung?
Ja, immer noch, natürlich. Also nicht unbedingt die Liebe durch Leistung, selbst. Aber ja, oder einfach im Grunde genommen, also zurzeit ist der Ort, und das finde ich einerseits schön, den gefunden zu haben, andererseits auch irgendwie ein bisschen traurig, der Ort, wo ich mich tatsächlich am wohlsten fühle zurzeit, ist die Bühne. Wo ich wirklich 2 Stunden rausgehe und so einen Raum habe, den ich bestimme, ohne Handy, ohne alles. Ich habe vorhin hier die wahnsinnig charmante Julia, die Gästebetreuerin und Redakteurin, kennenlernen dürfen. Die darf ich bestimmt erzählen. Die macht halt wahnsinnig viel Sport und findet es dann toll, das Handy wegzulegen. Ich finde es toll, diese Ruhe mit zu teilen mit Leuten, die zuhören und da sind und so. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig, müsste ich sowas auch im Privatleben finden. Da bin ich schon sehr nicht in der Balance. Ich beschäftige mich gerade sehr mit Stoizismus.
Stoizismus, musst du uns erklären, dass wir alle mit...
Dass man halt sozusagen, also eigentlich eine Lehre, über 2000 Jahre halt, Epiktet, und die sich im Grunde genommen damit beschäftigen, das zu akzeptieren, was ist und was in dem eigenen Bezugsrahmen stattfindet. Also das zu kontrollieren, worauf ich wirklich Einfluss habe. Meine Wirksamkeit tatsächlich zu erfassen und mich nicht darum zu kümmern, worauf ich keinen Einfluss habe. Und das zu akzeptieren und da in Akzeptanz zu gehen. Und mit Handlungsfähigkeit tatsächlich. Und wenn du halt eben so harmoniebedürftig bist wie ich, dann handelt man manchmal nach Attributen, die eher beim anderen liegen als bei einem selbst. Und da wieder für einzustehen, das ist eigentlich ehrlich gesagt mein Silvestermotto gewesen. Vielleicht einfach, bin auch ein bisschen Spätzünder, vielleicht denkt der eine oder andere, der das hört, warum machst du das schon seit immer? Aber wenn man halt damit sich ins Gericht geht und tatsächlich guckt, was macht man wirklich und was denkt man nur, was man es immer tut, und das stimmt vielleicht gar nicht, kommt sowas raus.
Klingt auch so ein bisschen, als wärst du manchmal so im, wie nennt man das, Gedankenkarussell? Geht dir das so? Dass du schnell in so eine... in so Gedankenspiralen kommst?
Ja, also teilweise weiß ich da immer einen Ausweg, und dann schreibe ich halt ein Buch, ne? Also dann sozusagen, dann lasse ich da die Luft raus. Oder ich bin schon immer ein Zweit- und Drittverwerter. Im Grunde genommen bin ich nichts anderes als der SWR Promi Talk. Ja. Wir sitzen hier, haben noch 3 Kameras aufgestellt, es kommt im Radio, in der Audiothek und im Fernsehen. Und so kommt ein Gespräch zustande, und das landet dann in einem Buch oder hier oder wo auch immer. Also ich habe schon meine Wege. Ich bin nicht so ein Grübler. Tatsächlich bin ich ein Grübler. Also ich bin schon auch ein sehr emotionaler Mensch. Ja. Aber ich versuche das manchmal einfach auch in Worte, Sätze und Verwertbarkeit zu fassen.
Tatsächlich, du hast jetzt gesagt, du bist kein Grübler. Ich hätte jetzt nach dem Eindruck, den ich von dir gewonnen habe, hätte ich gesagt, ja, doch, der grübelt. Und dann wohnt er jetzt offenbar alleine am Starnberger See, so ein bisschen auf dem Land, und hat dann mal die Hand im Briefkasten und kommt nicht mehr raus. Ja. So, oh Mann, der arme Kerl. Aber das ist natürlich die falsche Reaktion auf dein Leben. Das weiß ich schon. Aber du musstest dich ans Alleinsein auch erst gewöhnen, oder? Ans Alleinleben.
Ja, voll krass war das.
Ja?
Es war absurd, weil ich war mit 20 bin ich mit einer einer Frau zusammengezogen und dann mit einer kurzen Zeit dazwischen, dann mit einer nächsten Partnerin und dann eigentlich, also ich war 25 Jahre, eigentlich mein ganzes sexuelles Erwachsenenleben mit jemandem zusammengelebt, im Familienverbund und musste mich dann wieder dran gewöhnen, wie das ist, sich für sich alleine was zu kochen und da zu sitzen und zu merken, ich kau ja ganz schön laut. Und einfach dann auch anzufangen zu kapieren, dass ich erstmal selber mir auch mal, also dass ich erstmal, da hat meine Bekannte von mir hat immer gesagt, mach's dir doch schön. Du musst es dir da, wenn du alleine bist, musst du es dir schön machen. Ich wusste gar nicht, was sie meint.
Also schwierig.
Kerze anzünden, Kakao machen, sich hinsehen, ein Buch, eine Decke und so, was ist das? Das ist, okay, dann mache ich das. Und dann denke ich so, also erstmal ein Gefühl für sich auch wieder zu bekommen, in seiner eigenen Wirksamkeit und zu versuchen, sich selbst ein Freund zu sein, bevor man wieder loszieht und sagt, ich brauche ganz schnell wieder jemanden, den ich adaptiere. Zuerst mal und dann auch zu begreifen, dass eigentlich nur die Liebe, die du dir selbst geben kannst, da bist du eigentlich auch fähig, also nur die Liebe kannst du auch jemand anderem geben.
Und was war dann schön? Wie konntest du dir es dann schön machen? Also dieses Klischee hier, der Kakao und die Decke und so, sieht ja aus wie so ein Möbelkatalog.
Ja, ich habe es dann tatsächlich gelernt. Also ich habe es dann, es ist halt im Grunde genommen eine Einstellungssache. Ich habe die letzten 3 Silvester, also dieses Jahr nicht, aber die letzten 2 Silvester zum Beispiel allein verbracht. Und bei einem Silvester habe ich, in Berlin war das, da habe ich irgendwie Sachen aufgeschrieben und ich habe getanzt sogar allein, ich habe mir was Gutes zu essen gemacht, ich habe getrunken. Ich habe mich mit mir selbst und mit meinem Tagebuch besser unterhalten als auf mancher lauschigen Party. Mhm. Und ein Jahr später fand ich das Silvester super beschissen, ich war vor 12 ohne Alkohol im Bett, meine Kinder haben mich um nach 12 angerufen, weil sie auf einer Party waren. Und dann dachte ich, jetzt bist du also an dem Punkt. Du gehst ins Bett vor 12 an Silvester allein und jetzt bist du da. Aber es ist eben nur eine Frage der Perspektive. Also du bist ja selber verantwortlich. Dann mach's halt anders. Aber es ist halt eine innere Einstellung. Ja. Und das musst du aber auch halt lernen, zu sagen, es ist immer einfacher, sich in die Schwere oder in die Angst zu gehen, als in die Leichtigkeit, in die Liebe und in das Vertrauen, dass das ist alles richtig. Alles, was passiert, auch wenn du mal einsam bist und eine Zeit, das braucht's, um auch wieder zu heilen und zu wachsen. Wenn du versuchst mit Eile oder mit irgendwie alles dicht machen, die Löcher in dieser Straße schnell mal abzukitten, dann wird sich wieder ein Schlagloch bilden und du wirst genau wieder über den gleichen Stolperstein fallen, wie in der Beziehung oder in dem Leben oder in dem Abschnitt davor.
Aber es kann ja sein, dass man erstmal relativ runter geht, dass die jetzt nicht die Stimmung ist zu wenig, sondern dass es einen richtig runter.
Ja, aber schau, wann sind die elementaren Momente in deinem Leben, wo du dich weiterentwickelt hast? Das ist ganz oft so, im familiären Kreis war das ganz oft so, schwere Schicksalsschläge, Krankheiten, Tod, Umzüge. Das waren immer Sachen, wo wir dann sehen, oh, ich krieg wieder mehr graue Haare, aber es passiert auch was. Und es sind oft die Täler, die uns dazu bewegen, über uns nachzudenken, um dann wieder aufzusteigen. Aha. Die großen Veränderungen im Leben passieren doch ganz oft, wenn irgendwas Krasses erstmal passiert ist. Ja. Das ist eigentlich schade. Ja. Also da müsste man halt irgendwie die Aufmerksamkeit oder wenn du sagst, du bist ein Grübler, ich fühle mich ja dann sofort angegriffen. Denk, nein, ich bin's nicht. Ich weiß, was du meinst mit dem Gedankenkarussell oder so. Aber schade ist eigentlich, dass es immer so eine eklatante Veränderung braucht, um einen aus der Bequemlichkeit rauszubringen. Das ist doch eigentlich schade, dass es immer den Schmerz braucht, um Freude erfahren wieder zu können.
Ja.
Denn man muss doch irgendwie gucken, weißt du, ich habe letztens auch gedacht, man hat immer so viele Probleme im Leben, ne? Also denkt, oh, das und Steuer und überhaupt und die Beziehung, wie läuft die denn? Und dann gehst du zum Arzt und der sagt, so, du bist krank.
Ja.
Und dann hast du plötzlich
die anderen Dinge sind.
Ja, und dann hast du nur noch ein Problem. Ja. Es geht da nur noch um eine Sache. Und es wäre doch ganz gut, den Moment vorher zu erwischen. Dass du weißt, um was es eigentlich wirklich geht. Und dann sind so Wertelisten zum Beispiel, auch wenn sie verkopft sind.
Das würde bei der Werteliste.
Gar nicht schlecht.
Ja, ich verstehe, was du sagst.
Aber ey, ich rede hier so klug rum, ne?
Ja.
Ich würde kein so ein Buch schreiben, wenn ich darüber Bescheid wüsste und das alles für mein Leben könnte. Ich schreibe nur ein Buch und deswegen wird es auch nicht das letzte sein über Dinge, mit denen ich ein Problem habe und ich habe einige.
Das kommt aber rüber, dass du da ringst.
Nein, also, es ist ja auch kein Coaching-Buch oder
genau.
So. Es ist ein Buch, wo ich sehr viele Fragen stelle, aber eigentlich eher, und ich gebe auch Antworten, aber nur meine Antworten und meine Perspektive, aber einen Raum für den Leser, selber sich bei sich nachzugucken.
haben wir in deiner Einschätzung zu wenig über deine tollen Sachen gesprochen, die du machst.
Ne? Sind wir schon fertig, oder
ja.
was? Wirklich?
Ja. Und jetzt wäre die Frage, ob du sagst, mein Gott, der hätte mich ja auch mal nach meinen coolen Projekten fragen können.
Ich finde, das ist ein sehr cooles Projekt, über das wir geredet haben. Ja. Einerseits das Buch und andererseits das Projekt Leben. Ja. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen was abgedeckt.
Finde ich auch.
Ja.
Oliver, ich danke dir ganz herzlich.
Ich dir auch. Herzlichen Dank
für das schöne Gespräch. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute.
Ich dir auch.
Auf der Suche nach der Balance.
Ja, sehr schön.
Danke
Vielen
dir.
Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.